Moin Moin zusammen und herzlich willkommen beim Energiezone-Podcast zur Folge Nummer 61. Hier in der Energiezone besprechen wir ja Energiegeschäftsmodelle und Energiestrategien mit den absolut spannendsten Gästen aus der Energiewirtschaft und zusätzlich erscheint regelmäßig auch oder immer regelmäßiger, muss man ehrlicherweise sagen, unser Monthly, in dem wir die heißesten Themen und News aus der Energiewelt rehashen und miteinander besprechen. Das wird zum Beispiel die Folge 62, also die nächste. Wir, das sind die Co-Hosts Alexander Graf, den die meisten von euch schon als Podcaster bei der Kassenzone und Gründer von Spryker Systems kennen sollten. Und ich, mein Name ist Ilan. Die heutige Folge ist für mich persönlich eine ganz besonders spannende, weil sie richtig hinter die Kulissen der Energiewirtschaft schaut und Zusammenhänge erklärt, die von außen teilweise einfach gar nicht so klar ersichtlich für Außenstehende sind. Ich spreche mit Christian Kudoba, dem Gründer und CEO von Luminasa. Christian ist, ja, mega spannender Background. Studierter Physiker, hat hier in Berlin an der FU und HU bis zum PhD studiert, dazu dann auch einen Aufenthalt am MIT in Boston. Dann war er lange Zeit in der Telco-Branche, also ich glaube, da konnte er auch sehr viele Learnings übertragen. Manager bei Siemens und Führungsposition bei Nokia und eben seit 2013 braut er Luminasa. Wir haben die Folge bei uns im UNO-Office im Prenzlauer Berg schon vor einer Weile im August aufgenommen. Und was ich so spannend finde, also Luminasa ist deshalb so faszinierend, weil sie einfach als Pioniere ganz viele Dinge zum ersten Mal gemacht haben. Eine Firma, die auch einfach ganz viele Geschäftsmodelle überhaupt erst ermöglicht. Das sieht man schon daran, wenn man auf deren Webseite surft und an der total beeindruckenden Zahl an unterschiedlichen Kunden und Partnern. Da sind richtige Schwergewichte dabei, also so Kunden wie E.ON, INBW, Vattenfall, aber auch so die New Kids on the Block, die auch schon sehr bekannt sind, 1,5, Sonnen, KiwiGrid, SMA, IBC Solar, Actensis, also für diejenigen, die sich so ein bisschen besser auskennen schon, aber dann auch so lokale Anbieter wie Stadtwerke Wunsiedel, Fichtelgebirgsstrom, Biberenergie, Natürlich Energie MH, Stadtwerke Karlsruhe, Badische Energie und so weiter. Und daran erkennt ihr schon, es ist, mit Luminasa können Unternehmen einfach neue Energieprodukte wie zum Beispiel Grünstromtarife oder Community-Lösungen oder auch irgendwelche maßgeschneiderten Dinge auf Basis von Verbrauchsdaten ziemlich schnell und effizient umsetzen. Deswegen steht bei denen irgendwo auf der Website oder weiß gar nicht, wo ich es habe, aber Utility as a Service oder Utility out of a Box, weil die mit sozusagen deren Versorgerlizenz relativ schnell starten kann und einfach so die Markteinführungszeit von solchen Modellen stark reduziert. Die können dann den gesamten Customer Journey abdecken, digital, also Rechnungsstellung, Vertragswechsel, CRM, Kundenportal, virtuelles Kraftwerk und so. Und das befähigt einfach ganz viele Leute. Und deswegen ist es spannend, mit denen zu reden. Das erklärte Ziel ist auch von Luminasa, das spürt man auch bei Christian, den Übergang zu einer dezentralen, nachhaltigen Energieversorgung durch digitale Werkzeuge einfach zu unterstützen. Und daran arbeiten wir ja letztendlich alle so ein bisschen. Also das würde ich auch sagen, über unsere Firma, ONU Energy, das würde ich total unterschreiben. Und dann gab es auch noch ein ganz wichtiges Announcement. Kürzlich gab es eine Neuerung im B2C-Geschäft von Luminasa beziehungsweise Start von Luox. Was ich total interessant finde da, ist, dass die wirklich anbieteroffen sind. Also man keine Hardware von Luminasa kaufen muss, also funktional mit jeder Hardware starten, und das ist ein Unterschied zu anderen großen, namhaften Anbietern. Die können dann einfach aufgrund von dieser Technologieoffenheit Kooperationen mit mehreren Hardware- und PV-Partnern eingehen. So, genug Intro und Einordnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Christian von Luminasa. Let's roll! Hi Christian, willkommen bei Energiezone.
Hallo Ilan, sehr schön bei dir zu sein.
Ja, ich freue mich, du bist der Zweite, den wir bei uns hier im UNO-Office im Prenzlauer Berg aufnehmen. Es ist nicht so groß, wie als ich das letzte Mal bei euch im Office war, aber immerhin, so als Podcast-Studio funktioniert es doch ganz gut.
Nee, es ist wunderschön hier. Ich habe es dir ja schon gesagt. Es ist praktisch eine Reise in die alte Heimat. Ich habe mal auf der anderen Straßenseite gewohnt.
Ach wirklich, ja genau. Prenzlauer Berg, alter Prenzlauer Berg. Schön, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen im Podcast, kannst du vielleicht einmal kurz dich selber vorstellen, also wer du bist und was du machst aktuell.
Ja, genau. Ich bin Christian Godober, bin Geschäftsführer und einer der Gründer von Luminasa. Vor Luminasa habe ich auch schon ein bisschen Karriere gemacht, 10 Jahre in der Telekommunikationsindustrie gearbeitet. Erst bei Siemens, Nokia Siemens, ein paar Monate noch bei Nokia. Bevor wir uns dann entschieden haben, die Energiewelt ist doch irgendwie spannender als die Telekommunikation. Hab meinen zweiten Gründer, unseren CTO, der heute auch noch dabei ist, den Bernhard Böhmer mitgenommen. Und seit 2013 machen wir jetzt Luminasa.
Stark, also auch schon eine Dekade sozusagen.
Genau, mal eine Dekade, erste Kunden praktisch 2014, also genau 10-Jähriges, wenn man so will.
Wow. Und war das eine große Umstellung, aus der Telekommunikationsindustrie zu kommen in die Energiewirtschaft? Oder wie war das so, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Wir kriegen die Frage häufig und das ist natürlich auch eine Riesenänderung vom Konzern in Startup. Ja. Startup sieht ja am Anfang aus, im Prinzip Bernhard und ich, also zwei Leute und nicht irgendwie 50.000 Leute, die an einer anderen Sache arbeiten. Dazu muss man vielleicht wissen, Telekommunikation war auch, als ich 2001 dort angefangen habe, im ähnlichen Umbruch, Mobilfunk kam, mobiles Internet kam, viele Sachen wurden dereguliert, ja, vergisst man heute, aber Telekommunikation war auch massiv reguliert. Ja. Ich glaube im Wesentlichen Siemens und die Deutsche Post, die das gemacht hatte.
So staatsnahe Konzerne. Also
staatsnahe Konzerne, alles extrem langsam und das hatte sich damals auch geändert. Also insofern gibt es auch Anknüpfungspunkte. Ja. Wir haben dann halt auch gesehen, Energie bricht auf. Fand das total spannend, viele Produzenten und mit vielen Verbrauchern zu verbinden von grünen Strom. Ist ja ein bisschen ähnlich wie Telefon. Mhm. Leute miteinander verbinden. Was wir in der Telekommunikation gelernt hatten, ist halt hochskalierbare, super automatisierte Software zu schreiben, weil das ist eigentlich das, was ein Telekommunikationsnetz heute ausmacht.
Mhm. Genau, und beides irgendwie netzgebundene Dienstleistungen. Also es gibt bei dem einen fließt Strom durch Leitung und bei dem anderen fließen irgendwelche Datenpakete. Und es war ja auch eine Zeit, wo man sozusagen vom Festnetz auf Mobilfunk umgeschwungen hat. Dadurch hat sich wahrscheinlich unglaublich viel sehr schnell getan bei der Telco.
Ja.
Ist es vergleichbar mit den Veränderungen, die du dann in sozusagen in der letzten Dekade auch in der Energiewirtschaft beobachten konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele vergleichbare Sachen. Also wie eine kleine Anekdote vielleicht erzählen. 2001 angefangen in der Telekommunikationsindustrie. Damals gab es sowas wie Skype. Ich habe mein Bewerbungsgespräch hinter mir gebracht, wurde innerhalb von 5 Minuten eingestellt, aber total irre. Mhm. Kam dann an und dann wurde mir gesagt, oh, seit 4 Wochen gibt es hier Internet. Vorher durften wir das nicht nutzen. Anekdote Nummer 1. Erstes Produktmeeting war dann mit den altgedienten Managern dort, die gesagt haben, Telefonie übers Internet wird's nie geben. Mhm. Also original. Hier haben wir einiges vor uns. Mhm. Und es hat tatsächlich dann viele Jahre gedauert, bis natürlich dann sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, das ist so. Und ich meine, du kennst das auch in der Energie, als wir dann in 2013 angefangen haben und gesagt haben, wir sammeln die ganzen, auch kleinen PV-Anlagen ein, verkaufen den Strom weiter. War die Standardantwort, das geht nicht, gibt's nicht, wird's nicht geben, ja. Mhm. Und das dauert dann leider auch hier wieder ein bisschen länger, als wir ursprünglich gedacht hatten. Also wir dachten auch, es geht alles schneller. Aber heute stehen wir halt hier und das Smart Meter Rollout passiert und wir binden die kleinen Anlagen ein. Und das insofern gibt es schon viele Ähnlichkeiten, aber natürlich auch viele Unterschiede.
Ja, genau. Ja, ich erinnere mich auch, ich war ja eine Zeit lang im EWE-Konzern und da haben wir so ein Corporate Venture aufgebaut, war so ein zweiseitiger Marktplatz, jedenfalls auf der Angebotsseite, auf der Produktgeberseite haben wir versucht, Energieversorger anzuborden und Vertrieb gemacht in die Richtung. Dann kam irgendwann Corona und also Videokonferenzen mit lokalen Stadtwerken, das war noch überhaupt nicht etabliert. Also das war da. Meistens sind wir dann irgendwie über die privaten Endgeräte, irgendwie iPads oder so, haben wir dann einfach mit denen telefonieren können. Naja, okay, aber also 10 Jahre Luminasa, was macht Luminasa oder was ist deine Rolle da und was macht Luminasa?
Gut, fangen wir mit der Rolle an, die ist relativ einfach, ist die klassische CEO-Rolle, heißt im Endeffekt ein bisschen verantwortlich für alles, aber speziell halt für Produktstrategie und Vertrieb. Was macht aber Luminasa? Ja, Luminasa ist gestartet als eine Plattform, die Erzeuger und Verbraucher von grünem Strom zusammenbringt. Ja, auch erstmal so simpel und breit ausgedacht wie formuliert. Wir haben dann relativ schnell angefangen und erste Projekte in lokalen Stadtwerken gemacht, in Bayern, wo wir deren PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Biomasseanlagen, die Stromerzeugung praktisch eingesammelt haben und direkt an ihre Kunden ausgeliefert haben. Also ein Regionalstromprojekt hieß es damals, Regionalstrom. Haben das ziemlich schnell umgesetzt, wir waren alle happy. Und danach gab es dann auch ziemlich schnell andere Kunden, die kamen, lokal ist ganz schön. Ja, wir haben dann auch, und das war auch interessant, immer bei einer Gründung, wir hatten halt gedacht, wir gehen auf die Versorger zu und auch gerne die grünen Versorger. War dann ganz anders, da kam ein lokales Stadtwerk, der zweite war ein PV-Projektierer aus Bayern, der gesagt hat, super, ich habe hier 5000 Anlagen verbaut, lass doch den Strom an die Kunden verkaufen. Und Nummer drei war dann tatsächlich Sonnen, die gesagt haben, ja, lokal alles schön und gut, aber wir haben halt hier unsere PV-Anlagen und Speicher deutschlandweit, können wir da nicht was machen und haben dann mit denen zusammen die Sonnen-Community entwickelt. Und dann kamen mehr und mehr Versorgerkunden auch aus der klassischen Energiewirtschaft, eine Vattenfall, eine E.ON, weitere Stadtwerke. So, dass wir diese White-Label-Plattform, nennen wir das. Also wir sind im Hintergrund, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein SAP-System für die Leute, Stadtwerke, Versorger, genau das machen. Wir kaufen den Strom auf, organisieren alle Prozesse, verkaufen den Strom, stellen Abrechnungen, optimieren soweit möglich. Und führen alle Dienstleistungen durch. So, das ist der eine Geschäftsbereich. Du kannst dir vorstellen, 2013 war in der Energiewelt noch eine andere Zeit heute. Also du hast eben gesagt, Videocalls waren noch nicht so, ja, 2013.
Da war ich noch am Elfenbeinturm. Da habe ich mir irgendwelche großen Dinge über die Zukunft ausgedacht und Paper geschrieben. Und
Startups und Energiewelt war echt ein Fremdwort. Ja. Es gab natürlich die PV-Anlagen und so, dass wir eine ganz neue Industrie gebaut haben, aber klassische Energieprozesse war letztlich ganz traditionell.
Also auch keine Tech-Startups im Energiebereich gab es auch nicht. Ne? Das war einfach so dominiert von den großen.
Ja, die Startups gab, waren halt größtenteils im Hardware-Bereich, ja, die dann entweder Speicher, wie eine Sonne zum Beispiel, ja, oder die ganzen PV-Modul-Zellhersteller, die es damals ja noch in Deutschland gab. Und die Welle aber so wirklich im Softwarebereich ist sehr wenig, sehr überschaubar, sehr konservativ. Also man musste auch erstmal Glaubwürdigkeit machen, gewinnen. Und deshalb sind wir Selbstversorger geworden und haben praktisch aus einem Freundes-Bekanntes-Kreis erste Kunden selbst gewonnen, ersten Solaranlagen angeschlossen, erstmalig mit dem Netzbetreiber diskutiert. Und
was wollt ihr machen?
Genau so. Diskussionen geführt, was? Kleinanlagen, das darf man doch gar nicht, das steht nicht im EEG, was aber schlicht und ergreifend falsch war. Also auch falsche Gesetzesauslegungen waren ganz üblich. Und sind dann so peu à peu, dann kamen halt die großen Versorgerkunden, die uns dann ein bisschen geholfen haben, schneller zu skalieren.
Also hast dich nicht davon abhalten lassen, wenn da irgendjemand gesagt hat, das geht nicht, dann warst du eher motiviert und hast dann überlegt, geht's vielleicht doch, können wir es nicht doch machen irgendwie.
Genau, also waren wir gewohnt, dass Änderungen ein bisschen dicke Bretter sind, ja, und dass es alles dann doch häufig nicht so schnell geht. Das kannten wir. Ich muss auch noch mal meinem alten Arbeitgeber eigentlich danken, weil die hatten uns damals ein relativ kommodes Abfindungsangebot gemacht, was dann unser Startkapital war und so. Deshalb konnten wir auch am Anfang die dicken Bretter bohren, die wir bohren mussten.
Mehr ausprobieren, mehr.
Genau.
Weil, ja. Und hat dir die Erfahrung, die du schon hattest aus dem Telco-Bereich geholfen? Also du hattest ja da Namen schon dahinter und irgendwie eine Kredibilität. Hat das Eindruck gemacht bei euren Partnern oder bei euren Kunden? Oder haben die gesagt, Energie ist komplett anders als Telco, findet euch erstmal hier rein?
Ach, in die Diskussion sind wir eigentlich gar nicht so reingekommen. Ich glaube, es hat schon geholfen, dass man einen gewissen Track-Record hatte und halt auch mit dieser konservativen Energiewirtschaften auf die Manager, ja, wenn man Telekom-Manager kannte, kannte man ungefähr den Talk. Ich glaube, das hat schon geholfen, um erstmal so Beziehungen aufzubauen. Na klar haben die dann schon gesehen, dass sie in der IT, in der Energiewirtschaft nicht vorne sind, ja, und dass so ein Background hilft. Und das hat dann Credibility bestimmt geholfen, ja.
Und ist das, was Luminasa heute macht, immer noch das, was ihr damals gemacht? Also ist die Gründungsidee immer noch präsent oder habt ihr euch weiterentwickelt? Macht ihr, würdest du sagen, andere Dinge, andere Aspekte?
Ja, der Grundaspekt, dass wir immer mit Erzeugern arbeiten und Anlagenbesitzer, die sehr gerne auch kleine Anlagen, also sehr viele kleine Solaranlagen, reden da ab 5 kW aufwärts, aber auch Windkraftanlagen, Biogasanlagen, den Strom in irgendeiner Form einsammeln, vermarkten für Kunden. Speicher spielen natürlich jetzt heute viel mehr eine Rolle und auch jetzt dynamische Tarife zu liefern. Wir sind auch schon treu, aber die Geschäftsmodelle haben sich da natürlich auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Das Thema Flexibilität kommt auch immer mehr auf. Und für uns ganz wichtig, wir haben halt festgestellt, wir kommen mit unseren B2B-Kunden, erreichen wir eine gute Anzahl an Endkunden. Aber der Markt ist letztendlich viel, viel größer und viel mehr Kunden könnten von unserer Dienstleistung profitieren. Was dazu geführt hat, dass wir jetzt vor einem guten Monat nochmal eine neue Marke gelauncht haben. Nennt sich Luox Energy, die sich an alle wendet, die Strom produzieren, den verkaufen wollen, zum guten Preis natürlich und aber auch Strom beziehen wollen. Wir machen das alles in dynamisch. Binden die Leute direkt an die Börse an, was immer verdient wird oder was immer gerade der Strom kostet, reichen wir durch, abzüglich einer kleinen Fee. Und das läuft super an und arbeiten auch in dem Modell gerne mit Partnern zusammen, Installateuren, aber auch OEM-Firmen wie eine E3DC, ein Stromspeicherhersteller, so dass wir jetzt eigentlich praktisch zwei Geschäftsfelder machen. Einmal unsere Tech-Plattform nach wie vor Versorgern zur Verfügung stellen, aber auch direkt auf Endkunden zugehen. Dann aber Hardware ungebunden. Also wir sind jetzt nicht, ist nicht so, dass wir nur mit Sonnenhardware oder einer E3DC-Hardware arbeiten, sondern unser Ziel ist immer unabhängig zu sein und alle praktisch einbinden zu können.
Ja. Cool. Also ich freue mich aus zweierlei Gründen. Erstens gibt es wieder ein Announcement auf Energiezone, weil irgendwie hier Endkundenmarke gelandet. Das war ja bei Tado. Der Philipp von Tado hatte ja auch quasi uns genutzt als Sprachrohr. Und dann das, also ihr seid ja so alle, die sich in der Energiewirtschaft auskennen, so im Hintergrund bist du ja sehr, seid ihr sehr bekannt. Also Luminasa ist einfach ein Name. Und jetzt wird so eine Endkundenlandschaft mit eurem B2C-Produkt dann auch mehr von euch erfahren und bekannt. Also Luminasa ist die Firma und sozusagen die Produktnamen sind
Genau, also unsere Software nennen wir einfach Luminasa Plattform und die Endkundenmarke heißt Luox Energy.
Luox Energy.
Ja. Und die, du sagst es, es ändert sich natürlich einiges in der Firma, in der Vorbereitung. Technik war ja im Prinzip vorhanden, aber wie man Endkunden anspricht, ist was anderes. Also du musst auch erstmal ein kleines Team aufbauen, die das können. Haben da auch jemanden gefunden, eine Frau, die das jetzt super macht und Feedback bisher super, Zahlen sind auch super. deshalb freut mich auch, das hier heute mal vorstellen zu können.
Kannst du was sagen zu Zahlen, die irgendwie eine Proxy sind für die Unternehmensgröße, also Mitarbeiter oder Anzahl B2B-Kunden oder Anzahl B2C-Kunden?
Ja, genau, also die wir sind ca. 55 Mitarbeiter, Großteil davon Softwareentwickler, der Rest sitzt am Telefon oder in E-Mail und klärt die Probleme mit den Netzbetreibern beim Onboarding. dann gibt es natürlich ein kleines Management-Team und ein kleines Vertriebs- und Marketing-Team. Das haben wir von den, wir haben ca. 20 B2B-Kunden, die unsere Software nutzen und arbeiten mit ungefähr 60 Partnern zusammen und sind im höheren fünfstelligen Bereich an Endkunden und Produzenten.
Also die Endkunden, höheren fünfstelligen Bereich im Endkunden sind diejenigen, die ihr schon habt über die B2B?
Das jetzt über alles zusammengenommen.
Okay, spannend. Und was ist so der Unterschied? Also erstens, was waren die Herausforderungen in der sozusagen B2B-Skalierung? Ich meine, Honu ist ja auch, wie du weißt, wir machen ja auch B2B-Ansprache. Und da, glaube ich, kann ich viel von dir lernen. Und dann das Zweite ist, was ist so anders in der Kundenansprache jetzt für, wenn du Privatkunden, Haushalte ansprichst?
Genau, ich meine, was wir ein bisschen anders gemacht haben als viele andere, die ja heute auch einen dynamischen Tarif anbieten, wir kamen immer so ein bisschen aus dem Solarbereich, haben jetzt eine gewisse Welle mitgenommen gehabt, als die Energiepreise so extrem hoch waren, gab es Probleme für alle Solarbesitzer. Im Prinzip, sie mussten mehr für ihren Strom zahlen, haben aber nicht mehr für ihren Strom bekommen, weil sie in der Einspeisevergütung festhingen. Und hatten uns dort vorgetastet und gesagt, pass mal auf, wir haben ein Angebot, wir bringen euch in die Börse und du verdienst von heute auf morgen mehr. Das war eine extrem simple Ansprache.
Ja, Direktvermarktung.
Und, haben die energiewirtschaftlich gesprochen, die Direktvermarktung gehoben. Und so konnten wir uns halt das Netzwerk auch erstmal aufbauen, eine gewisse Zielkundschaft dahinter machen. Dann haben wir den dynamischen Tarif nachgezogen. Da gibt es natürlich heute auch mehr Wettbewerb. Da ist eine gewisse Abgrenzung wichtig. Deshalb für uns tatsächlich halt der Bereich sehr viel über Partner, sehr viel in den klassischen Prosumer-Bereich, weil wir glauben, dort ist halt auch der größte finanzielle Mehrwert für die Leute. Und das bearbeiten wir sehr, sehr aktiv. Und dann hat man natürlich die ganzen Herausforderungen jetzt, dass wir die Marke erstmal bekannt machen müssen mit Online-Marketing. Mhm. Deshalb danke auch nochmal für den Podcast.
Ja, ja, ja.
machen die klassischen Online-Marketing-Aktivitäten. Jetzt hatten ein Partner-Event schon mal auf der Intersolar, wo wir mit den Installateuren das schon mal angeteasert haben, die vorbereitet haben. Das Learning ist, glaube ich, es gibt nicht die Silver Bullet, es gibt auch nicht das, gibt immer ganz viele Tipps und sagt, das funktioniert ganz super, da machst du das und das funktioniert nicht. Also unser Learning ist eigentlich, du musst permanent Sachen ausprobieren und die gerade funktionieren, die musst du pushen. Ja, und das ändert sich auch kurioserweise über die Zeiten. Keiner kann dir genau sagen, warum das eigentlich so ist. Ja,
Ja, ich finde dich spannend als Podcast-Gast, weil du, also einerseits hast du ein bisschen, oder hattest du zu dem Zeitpunkt, als du in der Energiewirtschaft gegründet hast, einen sehr frischen Blick, weil du von außen kamst und eine andere, so ähnliche Industrie kennst. Und andererseits, glaube ich, bist du mittlerweile einfach mit dem, was ihr gemacht habt über die letzten 10 Jahre, schon so ein gewisser Experte. und ich glaube, also ich würde ganz gerne auch so ein paar grundsätzliche Fragen mit dir besprechen, weil das, ich glaube, für die, also wir haben super viele Energiezone, eingefleischte Energiezone-HörerInnen, die sich super auskennen, aber es gibt auch immer wieder welche, die neu einsteigen. Und dazu sozusagen vielleicht nochmal ganz basic die Frage, wie funktionieren eigentlich dynamische Tarife und warum ist es sowas Neues? Warum gab es es vorher nicht?
Eine gute Frage. Wie funktioniert ein dynamischer Tarif? Gibt unterschiedliche Definitionen. Ich sag mal, wie wir es machen. Im Prinzip ein dynamischer Tarif koppelt den Strompreis an eine Uhrzeit in den meisten Fällen. Und diese Uhrzeit ist am meisten gekoppelt mit der Strombörse. Was kostet der Strom gerade zu der Zeit wirklich tatsächlich an der Strombörse? Was erreicht man damit? Verschiedenste Sachen. Zum einen, wenn ich einen Festpreis anbiete, muss ich ja irgendwie jemanden haben, der mir diesen Preis absichert, so eine Art Versicherung, technisch gesprochen eine Art Hedging, ja. Mhm. Kostet im Endeffekt wie jede Versicherung Geld, also auch im Strombereich sind ungefähr 10% der Stromkosten. Wenn man das schon mal rausnimmt, spart man die. Das andere, und das ist halt das Spannende, wir binden ja immer mehr Erneuerbare ein, Wind und Solar, die nicht zu jeder Zeit produzieren. Wenn sie aber produzieren, wird Strom sehr billig. Mhm. Und das ist natürlich super lukrativ, wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Verbrauch in diese Zeiten zu schieben, sei es über technische Einrichtungen, ein Elektroauto, das ich zu der Zeit auflade, ein Heimspeicher, aber auch simpel, wenn ich die Waschmaschine zu der richtigen Zeit einstelle, kann ich von sehr niedrigen Strompreisen profitieren. Also ich habe diese beiden Aspekte und damit bringe ich dann, ich optimiere meinen Verbrauch zu Zeiten, wenn es wenig kostet, damit unterstütze ich aber auch das Netz, weil gerade wenn genug Strom aus Wind und PV da ist, verbrauche ich viel und stabilisiere so das Gesamtsystem. Jetzt die Frage, warum gibt's das nicht schon viel länger? Ja. Weil so kompliziert ist es ja eigentlich gar nicht. Uhrzeit mal Preis oder irgend so.
Ja. Ich meine, in dem Telco-Bereich hattet ihr ja wahrscheinlich schon zeitvariable Tarife, oder? Also sozusagen, da gab es immer diese Minutenpakete und es war alles ein bisschen irgendwie manchmal auch für mich als Endkunde undurchsichtig, aber dass man irgendwie messen konnte, wann, wie viel verbraucht, also telefoniert wurde, die Netze genutzt wurden, Mobilfunknetze genutzt wurden, das war ja irgendwie das völlig Standard, oder? Also jedes Telefon hat ja aufgezeichnet, wann oder jeder, also
genau, also die Technologie in der Telekom ist tatsächlich auf einem komplett anderen Level, auch die ganzen vielen Leute und ist in Deutschland auch viele, aber wenn man weltweit guckt, also ganz Asien, arbeite auf sogenannten Prepaid-Tarifen, da habe ich ja im Prinzip ein Bankguthaben bei dem Konzern hinterlegt und es wurde typischerweise innerhalb von 200 Millisekunden bei jedem Call geguckt, ist genug Geld da und periodisch auch, also in den Minutentakt geguckt, ist immer noch genug Geld da und Aktionen getriggert. Also technologisch geht das eigentlich schon lange in anderen Industrien. Warum dauert es im Strom so wahnsinnig lange? Es geht jetzt eigentlich erst, wo wir das sogenannte Smart Meter in den Rollout bringen und dann auch noch in einer speziellen Form, weil eigentlich ein Zähler, der Strom jetzt einfach misst und die Messdaten ins Internet schickt, gibt's auch schon lange. Aber wir in Deutschland haben uns was Besonderes ausgedacht und wir nennen das intelligentes Messsystem. Mhm. Ist super sicher. Datenschutz auf dem allerhöchsten Niveau gibt es, glaube ich, nirgendwo anders auf der Welt auf dem Level. Mhm. Die Einführung dieser Geräte dauert jetzt länger, als es Luminas gibt. Mhm. Ich glaube, in 2009 hat man damit angefangen und wir sind jetzt so weit, dass die Dinger wirklich in den Einsatz kommen. Und deshalb sehen wir jetzt auch verstärkt Angebote darüber. Ja. Mhm. Also diese Infrastruktur musste erstmal da sein.
Und um bei euch Endkunde zu werden, braucht man dann eben auch einen Smart Meter. Und oder ist Teil eures Angebots? Bringt ihr den mit aus?
Wir arbeiten da mit Partnern zusammen. Also wir haben immer die Philosophie, wir wollen eigentlich keine Hardware vorgeben. Ja. Weil die Prozesse noch relativ unausgeprägt oder nicht so ganz glatt laufen, arbeiten wir mit einem Partner, kann ich auch gerne nennen, Blue Metering, in den White-Label-Projekten arbeiten auch mit anderen langjährigen Partnern, wie einer Solandeo, auch anderen Messstellenbetreibern.
Auch ein Berliner.
Auch ein Berliner, genau, kennen wir auch schon so lange.
Schöne Grüße an Friedrich. Wann kommst du endlich in den Podcast?
sag ich ihm nochmal. Und die, oder aber auch kunstzuständig Messstellenbetreiber, also die Zähler von den Stadtwerken, die vor Ort eingebaut werden, mit all denen arbeiten wir letztlich zusammen. Ja. Mhm. Aber wenn man bei uns den dynamischen Tarif bestellt, kann man auch gleich den Zähler mitbestellen. Das ist richtig.
Und aber also ich habe von Discovergy oder so noch so ein Meter irgendwann mal. Braucht man sonst noch irgendwelche Voraussetzungen, um bei euch Kunde zu werden? Oder könnte ich jetzt einfach sagen, ich möchte Nuox-Kunde werden? Mit meinem kleinen Häuschen in Neukölln.
Genau, also wenn du den Zähler hast, kannst du sofort Kunde werden.
Ja?
Ja.
Per Klick.
Per Klick, ja.
Im Internet. Und wie finde ich euch als Kunde? Also ist das irgendwie so diese klassischen Vergleichsportale? Müssen wir gar nicht beim Namen nennen, erkennen. Die fallen irgendwie ständig, deswegen.
Ich glaube, wir sind ja vor einer Woche gelauncht, das momentan tatsächlich nur über unsere Webseite lux-energy.de oder halt sehr viel über die Verlinkungen unserer Partner, der Installateure, die natürlich hauptsächlich auf Neukunden erstmal zugehen. Mit anderen Partnern, das machen wir jetzt verstärkt, aber live ist es halt schon mit zum Beispiel E3DC, die sehen uns in ihrem Kundenportal, in ihrem Energy-Management-System, kann man draufklicken, ich möchte jetzt mehr Strom verkaufen, meinen Strom an die Börse bringen und dann landet man bei uns mit Kunde.
Ja. Okay, verstanden. Aber habt ihr sowas wie Präferenzen für, also keine Ahnung, die Kunden, die schon Elektromobilität machen, eine Wärmepumpe haben, also sozusagen gewisse Flexibilitäten mitbringen oder ist das vollkommen, ist euch das nicht so wichtig?
Das ist uns Stand heute nicht so wichtig. Es selektiert sie so ein bisschen natürlich die Kunden. Wir stellen halt fest, die Kunden, die sowas haben, die haben am meisten Interesse an solchen Tarifen. Aber ist jetzt nicht Voraussetzung. Ich denke, ab nächsten Jahr wird es immer wichtiger, wo wir dann auch spezielle Tarife nochmal anbieten werden, wo wir die Flexibilität dann auch aktiver vermarkten und auch einen echten Preis dahinter setzen können. Heute, es bedarf auch immer noch ein paar regulatorische Anpassungen, die jetzt so mit dem Solarpaket 1 und was gerade diskutiert wird, dann auch angegangen werden können.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Aber das heißt also, ich krieg bei euch der Headmarktpreis plus X oder Grundgebühr pro Monat oder wie?
Genau, bei uns, also auch dort, wir möchten es so simpel wie möglich halten und so transparent wie möglich. Also wir haben tatsächlich so eine monatliche Gebühr, sind 5 Euro netto, 5,95 brutto, dann Monatsgebühr, von der wir praktisch leben und Geld verdienen. Wir nehmen noch 3% auf den Energie. Preis only, das heißt also nur der Börsenpreis von der Strombörse, also die Netzentgelt und sowas zählt da nicht zu, da nehmen wir 3% von. Bei dem jetzigen Preisniveau sind das irgendwie für 4000 Kilowattstunden, was ein typischer Verbraucher hat, 12 Euro im Jahr, also extrem wenig. Und ansonsten
also
reichen
6-7 Euro pro Monat dann sozusagen.
Ja, und sonst reichen wir alles komplett durch.
Ja.
Haben auch da keine verdeckten Margen mehr da drauf. Was wir allerdings auch machen, und das geht schon in Richtung Flexibilität, es entstehen immer noch Kosten an der Börse, wenn man die Prognose nicht richtig trifft oder so, sogenannte Ausgleichsenergiekosten. Diese Kosten legen wir auch auf die Kunden um. Aber für die nächsten 12 Monate haben wir das erstmal ausgesetzt. Aber das ist so das Denkmodell. Maximale Transparenz im Wesentlichen diese 5 Euro plus die 3%.
Ja. Und damit seid ihr kompetitiv im Vergleich zu anderen?
Damit sind wir sehr kompetitiv. Was wir leider festgestellt haben, ist, dass sich jetzt doch so ein bisschen einschleicht in die Arbeitspreise doch wieder Kosten, die auch tatsächlich da sind, aber nicht immer 100% transparent zu machen. Und für uns ist halt Transparenz extrem wichtig.
Und also ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mich ein bisschen mit dem Strommarkt schon auskenne und zum Beispiel mitbekommen habe, dass am 26. Juni aufgrund von Euphemia, also sozusagen nicht Durchführung des Single Day Head Auction Clearings, wir so als Insel betrachtet wurden und dann extrem hohe Preise gesehen haben. Die hätten eure, also da wart ihr ja noch nicht live, aber die hätten eure, also hätte, wenn ich jetzt bei euch Kunden wäre, würde ich auch da diese, und dann morgens um 6, dann würde ich irgendwie, was waren es dann, 12 Euro pro Kilowattstunde, oder also 2400 Euro pro Megawattstunde wären 2,40 Euro pro Kilowattstunde gewesen.
Ja, ich glaube, es waren sogar mal in der Spitze tatsächlich die 12.000 Euro, ja. 12 Euro pro Kilowattstunde, 12.000 Euro pro Megawattstunde. In der Tat, du hättest natürlich irgendeine Warnung bekommen, dass du wenn du aber Strom bezogen hättest du das bezahlen müssen. Aber was super spannend ist, also es war ja dankenswert davor, also an einem sonnigen frühen Morgen.
War auch ziemlich günstig tagsüber dann.
Naja, aber der Witz für unsere Kunden war, die meisten vermarkten ihren Strom auch an der Börse über uns. die haben tatsächlich in der Zeit mehr verdient, weil schon genug Sonne war. Eigenverbrauch war meistens nahe null oder wenn nicht sogar null.
Okay, wow. Und, weil schon die Sonne aufgegangen war, ist ja Juni, ja genau, Juni.
Genau, und wir haben dann mal angeguckt, was so eine prototypische Anlage, also der so eine 100 Kilowatt Anlage hat er in der Stunde dann 400 Euro extra verdient.
Ja, okay, gut, das gleicht das dann
natürlich. Aber das Wichtige ist, wir können natürlich solche Dinge auch nicht vorhersehen, der Markt ist volatil. Uns ist der Mechanismus wichtig, dadurch, dass ich mit beiden, meiner eigenen Erzeugung und dem Verbrauch an der Börse hänge, ist das wie eine Absicherung, wenn die Preise hoch sind. Genau. Verdiene ich mehr, muss aber auch mehr zahlen, das ist fair. Mhm. Und in die andere Richtung halt auch. Ja. Ja. Und somit versichere ich mich selbst, ohne dass ich einen externen Versicherer bezahlen muss.
Ja, genau. Ja, ja, wir hatten das Thema jetzt ab und zu bei unseren ONU-Kunden, die haben, die wurden eben nicht frühzeitig, ich meine, das ganze Clearing ist ja am Vortag und dann so ab 14, 15 Uhr ist ja eigentlich alles klar und war auch alles klar für den Folgetag, wie da die Preise sind, haben sie aber trotzdem irgendwie nicht mitgeschnitten, also ist ja ein einfaches dann für einen Versorger eigentlich sagen, hey, hallo Leute, Achtung, morgen 6 Uhr, teuer, das gab es aber irgendwie nicht, da gab es auch keine Pflichten oder so, die verletzt wurden, aber ist natürlich nett, wenn man da irgendwie kommuniziert. Aber siehst du das, dass, also mir kommt da so ein Paper von Leon, ich glaube für Lichtblick oder so hatte die gemacht, in den Sinn, wo es auch drum ging, sozusagen Absicherungsgeschäfte für Endkunden auf Haushaltsebene, ne? Also wenn wir jetzt mehr Smart Meter haben und mehr Leute halt die zeitvariablen Tarife bekommen, siehst du da, also nicht so, du sagst, eure sind Erzeuger und Abnehmer, aber jetzt für die reinen Abnehmer, für die Haushaltskunden. Siehst du da einen Bedarf, dass man sich da absichert auch? Oder siehst du da ein Risiko? Also das ist ja so das Brot und Butter von ONU bei Großkunden. Ne? Wir helfen denen dabei, die richtigen Absicherungsgeschäfte zu tätigen, die richtigen Hedging-Entscheidungen, um da nur ein minimales Exposure zu haben. Siehst du das auch für Haushaltskunden oder ist das eher...
Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Ja, wenn man sich leisten kann, keine Versicherung einzugehen, ist das immer die billigste Methode.
Auf Dauer im Mittel.
Ja. Auf Dauer im Mittel, aber ich muss natürlich in der Lage sein, dann auch mal kurzfristig mehr zu zahlen. Ja, da kommt man nicht dran vorbei, an der Wahrheit. Wenn ich das erlauben kann, ist das das Beste. Ja, aber gibt natürlich auch viele Leute, denen die Sicherheit, okay, ich habe jetzt hier maximales Budget, da möchte ich nicht drüber gehen, sehr wichtig ist, die auch jetzt nicht, muss ja auch sagen, auch wenn viel über dynamische Tarife gesprochen wird, also ein Massenphänomen im Markt ist das noch nicht. Ja.
Nee, klar. Aber soll es ja irgendwann mal werden.
Soll es so werden und ich glaube, dann sind Absicherungen schon wichtig, dass man sagt, okay, im Prinzip ist es dynamisch, aber es kann nie schlimmer werden als, sage ich mal, 20 Cent pro Kilo oder 30 oder was immer.
So Obergrenzen.
Caps. Ja, da Caps wird es geben. Und glaube, auf der Erzeugungsseite wird es das Gleiche mit Floors geben. Also praktisch, dass ich einen Bodenminimum garantiere. Da findet sie, also da, wir sprechen da auch mit vielen, die sowas können. Wir sind das ja nicht. Wir sind eigentlich ein Software- und ein Serviceunternehmen und Versorger, das sind tatsächlich finanzielle Absicherungsgeschäfte, die praktisch schon fast bankähnlich sind und Händlerähnlich sind. Da gibt es aber spezielle Anbieter, aber die typischerweise laufen die Diskussionen so, na, wie viel sind's, wie viel Erfahrung habt ihr? Also ich gucke mir natürlich die Historie an als Händler und bewerte mein Risiko. Fällt momentan allen noch schwer, da einen echten Preis dran zu hängen, aber das wird es bestimmt in ein, zwei Jahren geben.
Okay, verstanden. Genau, also okay, Luminasa ist massentauglich geworden.
Ja.
Ihr habt mit Luxel jetzt diese neue Marke und ich glaube, was auch spannend wäre, also jetzt so eine dynamische Stromtarife auf der Abnehmerseite, aber ihr habt ja auch sozusagen viel Kontakt zu Erzeugern. Und macht da Direktvermarktung.
Ja.
Kannst du das auch noch mal? Wir haben das in der Folge mit Max und Armani von Flexpower auch ein bisschen beleuchtet. Aber kannst du so in ganz einfachen Worten noch mal sagen, was ist Direktvermarktung und warum gibt's das? Also wer hat sich das ausgedacht? Warum? Was ist der sozusagen der Systemnutzen davon?
Genau. Also die Max, der Manni kennen wir auch gut, die haben auch einen Teil unserer Prozesse genutzt. kennen wir gut, aber warum hat man Direktvermarktung? Direktvermarktung kennt man ja irgendwie aus dem Lebensmittelbereich. Mhm. Dann geht man zum Bauern, kauft seine, kauft seine Milch dort, nennt man Direktvermarktung. Im Strom wurde das erstmal 2014 eingeführt und letztendlich hat die Politik gesagt, wir müssen die erneuerbaren Energien peu à peu in den Markt führen. Das heißt, der Markt ist im Wesentlichen die Strombörse, da wird festgelegt, was der Strom kostet. Und wir möchten, dass der Strom dorthin vermarktet wird. Und das ist, nennt man Direktvermarktung. Also ein bisschen kurios, weil das ja eigentlich eine Vermarktung an die Börse und nicht ein Endkunden. Und in der Tat, am Anfang haben wir gesagt, im Gesetz steht tatsächlich nur, dass an einen Dritten vermarktet wird, dass es dann an der Börse ist, ist eigentlich Marktfakt, aber ich bin frei, das an alle zu verkaufen. Ja. Mhm. Könnte es auch an dich verkaufen, wenn du sagst, okay, ich brauche für Ono jetzt viel Strom, könnte ich dir den Strom auch verkaufen aus unserer Plattform. Aber erstmal ist das der Modell der Markt, ist die Börse und der bestimmt den Preis. Hat man dann immer weiter ausgebaut, stehen auch spannende Änderungen rein. Bisher und ist es halt nur für Anlagen ab 100 Kilowatt Peak Pflicht. Mhm. Ja.
Das ist eine Pflicht, ne? Also sozusagen alle müssen.
Alle müssen, alle Neuanlagen müssen, also Anlagen, die vor 2014 gebaut wurden, nicht. Ja? Mhm. Ja, aber die, oder 2012 war sogar, glaube ich, die müssen nicht, aber alle neuen über 100 kW müssen. Mhm. Ja, da rein, gibt da ein paar technische Anforderungen noch, aber das ist. Und wir haben uns halt von Anfang an zum Ziel gesetzt, auch Anlagen, die unten drunter sind, also kleiner, von der Aufdach-Solaranlage auch in diesem Modell partizipieren zu lassen, weil es attraktiv, wenn Börsenpreise hoch sind, verdiene ich mehr. Mhm. Und ich bin aber gleichzeitig abgesichert durch die sogenannte Marktprämie, die wirklich die Einspeisevergütung ersetzt. Also ich kann eigentlich gar nicht weniger verdienen als vorher.
Mhm. Also anstatt einen fixen Einspeisetarif von Euro pro Megawattstunde oder Cent pro Kilowattstunde absolut abzugeben, hat man sozusagen einfach nur gesagt, man setzt was oben auf den
Börsenpreis
mit drauf. Das war sozusagen die Prämie on top.
Genau. Und wenn der Börsenpreis höher ist als praktisch die Prämie vorsieht, dann ist die Prämie halt null. Wenn aber der Börsenpreis zu niedrig ist, wie momentan eher, nur 3-4 Cent und ich habe 8 Cent garantiert, 4 Cent ist der Börsenpreis, würde ich die 4 Cent weiterhin ausgezahlt bekommen. Mhm. Also insofern kann ich da nichts verlieren. Warum ist, glaube ich, wichtiger, dass wir auch so massiv darüber reden? Es passiert ja jetzt einiges im Markt. Ja, die Leute, die Strom erzeugen, spüren es. Ja, die gerade im Solarbereich, wir haben mittlerweile mehr Solaranlagenkapazität im Netz, als das Netz oder die Nachfrage zu den maximalen Zeiten ist, was dazu führt an Tagen wie heute, wo schön sonnig ist. Oder insbesondere am Wochenende, wenn der Verbrauch niedrig ist, ich immer extrem niedrige, wenn ich gar negative Strompreise zu Zeiten der Solarproduktion habe. Ja.
Aber die, also ich mache da irgendwie so ein paar LinkedIn und Twitter X Battles immer mit den Atomleuten. Hm. Also zu der Wahrheit gehört ja auch, dass es immer irgendjemanden gibt, der dafür zahlt, dass jemand Strom abnimmt. Ne? Also wenn man dafür bezahlt wird, Strom abzunehmen, also negativer Preis bedeutet ja, ich muss nichts dafür zahlen, hier Strom rauszuziehen aus dem Netz, um ihn zu verbrauchen, sondern ich krieg Geld dafür. Ja. Das bedeutet, es muss irgendeine Gegenpartei geben, die bereit ist zu zahlen dafür, dass sie weiter produzieren kann. Wer ist das? Naja, das sind meistens inflexible Kraftwerke. Also da gibt's auch irgendwie Gründe, warum die inflexibel sind oder gewollt am Netz sind. Aber das also manchmal wird das ja so den Erneuerbaren zugeschoben als Fehler oder als Schuld oder so. Aber eigentlich ist es immer ein Zusammenspiel von mehreren Parteien, oder?
Das ist absolut richtig. Die Atomkraftwerke hat sich ja Gott sei Dank erledigt in Deutschland, aber man merkt das ja jetzt auch in Frankreich, die praktisch mit ihren AKWs, jetzt laufen sie endlich mal wieder im Sommer, weil weder Dürre noch Materialmängel da, die abgeschaltet haben. Aber Frankreich ist jetzt gezwungen, Atomkraftwerke abzuschalten, weil zu viel Erneuerbare aus den Nachbarländern bereitstehen, die einfach billiger produzieren als die Atomkraftwerke. Und genau. Ich glaube, die letzte Meldung waren 3 oder 4 von ihren 60 AKWs haben sie jetzt im Sommer abgeschaltet, weil es einfach anderswo Strom kriegt. Das ist auch spannend, weil tatsächlich die übliche Presse ist ja der billige Atomstrom aus Frankreich.
Ja, genau. Und jetzt minimieren sie die Importe aus Deutschland, weil erneuerbaren Vorrang und niedrige Grenzkosten.
Ja, aber ich glaube, man darf die Wahrheit für die Solarindustrie und ist tatsächlich auch, dass wir so viel Solar haben, in der Spitze mehr, als selbst wenn wir alle anderen Effekte wegdenken, es zu einem Überangebot kommen wird, vor allen Dingen, wenn der Ausbau so weitergeht. Das ist ja auch gut, wir wollen den Strom ja zwischenspeichern, aber in der Nacht nutzen. Mhm. Aber wenn ich ihn einfach unintelligent ins Netz gehen lasse, haben wir einfach zu viel Strom zu bestimmten Zeiten. Und das ist eine große Herausforderung, die jetzt ansteht.
Genau, und wie hängt es zusammen sozusagen mit der Direktvermarktung? Oder wie siehst du, wie ist eure Rolle als Direktvermarkter da, mit den Erzeugern über diese negativen Preise nachzudenken?
Genau, also das Wichtige ist eigentlich, gibt auch regulative Einschränkungen für unterschiedliche, wann Anlagen ans Netz gegangen sind, gibt es unterschiedliche Regeln, ob sie noch für eine garantierte Vergütung bei negativen Preisen bekommen oder nicht. Also was wir vorhin gesagt haben, diese Prämie, die ausgezahlt wird.
Die gibt's so 5, 6 Jahre oder wie lange gibt's die?
Nö, die gibt's dann schon für die ganzen 20 Jahre der Förderung. Ja. Bei Neuanlagen. Nee,
aber seit wann gibt's die?
Bei negativen Preisen nicht mehr gezahlt wird, so seit 5, 6 Jahren tatsächlich. Genau. Und auch mit unterschiedlichen Schwellen, die werden jetzt immer weiter abgesenkt. Was jetzt gerade diskutiert wird, dass ja für alle Neuanlagen ab 1. Januar generell keine Förderung mehr bei negativen Preisen gibt. Und man lieber eine Fördermenge bestimmt, ja, und praktisch sagt, eine 100 kW Anlage kann praktisch das Äquivalent für 20 Jahre produzieren. Bei negativen Preisen wird einfach abgestellt, damit wir das vermeiden, zu viel Strom zu haben. Und all diese Intelligenz muss ja gemanagt werden. Ist aber eine super Chance, weil fast alle PV-Anlagen, jedenfalls im Haushaltsbereich, im kleineren Bereich, werden heute mit Speichern verkauft. Wenn ich es einfach schaffe, den Strom halt nicht mehr mittags einzuspeisen, in den Speicher dafür zu tun und am Abend einzuspeisen, hilft das nicht nur dem Netz, sondern auch finanziell extrem dem Solaranlagenbesitzer, weil der Preishub gigantisch ist. Und gut und gerne 10 Cent, die da pro Kilowattstunde Preisunterschied gehen, wenn ich nur um eine Stunde schiebe. Ne? Klingt alles einfach. Das ist von der Logik eigentlich auch, hängen aber so Sachen dran. Ich muss dann vom Speicher ins Netz einspeisen können, was im Prinzip schon geht, aber bei Altanlagen nicht immer da ist. Das muss ich beim Netzbetreiber ummelden. Gibt es so Themen wie, das darf nur der alte Installateur. Also ganz viel Bürokratie, die eigentlich unnötig ist, die wir versuchen jetzt im Hintergrund auch abzuräumen, damit das geht und wir halt noch viel mehr Solar ins Netz bringen und wirklich 100% erneuerbar werden. Ne?
Darf ich noch eine Rückfrage stellen zur Direktvermarktung, weil du, das hast du so halb erklärt, aber mir ist noch nicht ganz klar. Also es gab diese Grenze 100 kW Peak und ihr habt aber gesagt, ihr wendet die gleiche Logik der Direktvermarktung auch unterhalb von, also bei kleineren Anlagen auch schon an.
Ja.
Warum habt ihr das gemacht? War das so aus, weil, keine Ahnung, Gutmenschlichkeit, so missionsgetrieben, weil ihr die unterstützen wolltet, oder?
Na, es gab unterschiedliche Aspekte. Zum einen, ganz ursprünglich, als wir 2013, 14 angefangen haben, dachten wir schon, diese Erweiterung Richtung Markt wird viel schneller gehen, als sie gegangen ist. Und wir sahen großen Wert, dass sich so auch praktisch so eine Community von Leuten sich mit Strom selbst versorgen können. Ja. Finanziell hat sich das ja nicht wirklich ergeben. Das andere Thema, was wir halt dann mit einem Teil unserer White-Label-Kunden gemacht haben, die direkt vermarkten, den Strom an die Börse zu bringen, ist auch ganz viel Voraussetzung für Flexibilität, die wir damals schon genutzt haben, also in die Regelenergie zu bringen. Dafür muss ich den Strom selbst in einem eigenen Bilanzkreis haben, ja, damit ich dann auch die Regelenergie anbieten kann.
Also das ist ein Enabler für andere Dinge.
Das ist ein Enabler für andere Dinge. Heute sind wir ein bisschen weiter. Der Strommarkt und der Intraday-Markt ist eigentlich super attraktiv. Also dass wir, glaube ich, diesen Umweg nicht mehr gehen müssen. Ja.
Okay, verstanden. Aber dadurch wart ihr sozusagen auch, also es gibt da jetzt auch regulatorische Veränderungen, dadurch wart ihr quasi schon sehr gut aufgestellt für die Zukunft, denn es ist sozusagen auch vor der Pflicht schon vorher gemacht.
Genau.
Und jetzt durch, also bei Luox, Endkundenmarke, kannst du nochmal genauer auf die Zielkunden eingehen, die ihr da idealerweise akquirieren wollt und was der Nutzen fürs System ist, wenn diese Kunden mit Luox zusammen energiewirtschaftlich agieren?
Genau. Also ein großer Zielkundenbereich ist für uns der Heimbereich, also Leute, die ein Eigenheim besitzen, typischerweise eine Solaranlage haben, häufig einen Batteriespeicher, Wärmepumpen spielen auch immer mehr eine Rolle, Elektromobilität. Also in diesem Bereich, nicht, dass man alles haben muss, das langt auch, wenn man eins hat, oder auch, man kann auch Kunde werden, wenn man nichts hat. Diese Kunden möchten wir halt sowohl den dynamischen Stromtarif als auch die Direktvermarktung anbieten, um dann im nächsten Schritt auch die Flexibilität heben zu können und wirklich dann steuern zu können und sagen, okay, wir speisen jetzt nicht mal mittags ein, sondern heben uns den Strom auf, dann, wenn ich ihn teuer vermarkten kann, und machen halt lieber die Batterie voll mit Strom aus dem Netz, wenn er ganz billig ist, ja, optimieren praktisch das finanziell. Das ist ein wichtiger Kundenbereich. Der zweite Bereich, vom Modell ganz ähnlich, sind Small Medium Enterprises, also kleineres bis mittleres Gewerbe. Ganz ähnliche Themen, haben häufig eine eigene Solaranlage, um eigene Stromkosten zu optimieren.
Klar.
Ist halt nur eine Skala größer. Wenn du dann tiefer reinguckst, differenziert sich das dann nochmal aus. Da habe ich die Landwirte, die ist eigentlich das gleiche Thema, und ein Bereich, der auch ganz spannend ist, ist die Wohnungswirtschaft, natürlich mit ihren Pflichten, ja, jetzt auch mehr und mehr Solar aufs Dach zu bringen, haben wir auch schon gute Kooperationen, und die dann praktisch ihren Überschussstrom vermarkten und den Strom dann auch beziehen wollen. Also auf die Bereiche fokussieren wir. Was wir nicht machen, ist die ganze Thema Großindustrie. Machen auch nicht die ganz großen Anlagen über 10 MW. Das ist ein anderer, der Bereich machen wir nicht. Ja.
Weil du sagst, da gibt es so viel Wachstumspotenzial in diesen, im sozusagen niederen Endkundensegment, und das wird alles dezentraler und kleinteiliger, oder gibt es irgendwelche anderen Gründe?
Genau, also die rein Zahlen, faktenbasiert ist es einfach so, dass 50% der Kapazität von Solaranlagen im kleinen Kundensegment unter 100 Kilowatt Peak liegt. Also das ist ein Segment, das heute nicht wirklich erschlossen wird, erschlossen werden muss, wenn ich mein Netz stabil halten will. Insofern sehen wir da einfach das größte Wachstumspotenzial.
Ja, cool. Und wenn die Kunden dann sozusagen mitmachen, also weil sie irgendwie sich die Flexibilität vermarkten lassen von euch, dann und netzdienlich verhalten, das wird sich dann auch in attraktiven Endkundenpreisen niederschlagen, ne? Oder ja, widerspiegeln.
Genau. Ja.
Ja, cool. Wenn du so nach vorne blickst, also keine Ahnung, die nächsten 12 Monate, du hast gesagt, Ausgleich oder einen gewissen Teil, die nächsten 12 Monate haltet ihr noch zurück, sozusagen von der Komplexität des Systems, was ihr da anbietet, oder des Preissystems. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, worauf du dich freust, was so im nächsten Jahr passiert? Oder mit was ihr an den Start geht?
Nee, womit wir auf jeden Fall an den Start gehen werden, ist das Thema Speicherintegration und Flexibilität weiter auszubauen. Ja, das liegt auch daran, wenn jetzt das, was diskutiert wird in der Regulatorik, wirklich zum 1.1. oder 1.4. nächsten Jahres kommt, werden da verschiedene Sachen leichter. Also kann dann auch kombinieren, vielleicht für die Experten, und momentan ist es immer schwierig, wenn ich eine PV-Anlage mit Speicher kombiniere und eine Förderung in Anspruch nehme, muss ich vermeiden, dass das mit Strom aus dem Netz vermischt wird, weil da könnte ich ja doppelte Förderung praktisch abkassieren, macht das alles wahnsinnig kompliziert.
Co-location.
Und da gibt es jetzt Änderungen, die das vereinfachen sollen, wo man auch dann Modelle fahren, eine Idee, die wir haben, so ein Heimspeicher im Winter wird ja eigentlich kaum genutzt von der eigenen PV-Anlage. Mhm. Aber Windenergie zum Beispiel gibt es mehr als genug, wo Strom dann wenig kostet. Warum schalte ich es dann nicht um, verzichte auf die garantierte Vergütung für ein paar Monate und nutze meinen Speicher dann ganz aktiv?
Das kann man aber nur so monatsweise, oder?
Das kann man nur monatsweise und selbst heute gibt es dann noch ein paar Lücken in der Regulierung, die wir machen. Da wird daran gearbeitet. Aber das finden wir zum Beispiel ein ganz spannendes Thema. Ist eigentlich relativ simpel umzusetzen. Aber auch dort, bis die Prozesse wirklich stehen, massentauglich sind, brauchen wir, glaube ich, schon noch 6 Monate. Das sind so Themen, oder was ich vorhin schon beschrieben habe, einfach die Einspeisung um ein paar Stunden verschieben, Bezug dann in die andere Richtung zu verschieben. Das sind so die großen Themen für die nächsten 12 bis 18 Monate. Und das Spannende ist, also die Politik schiebt jetzt ziemlich genau in die Richtung, um all diese bürokratischen Hürden, die es ja einfach noch gibt, abzubauen. Das ist viel Arbeit im Detail, aber notwendig. Voll.
Und du sagst, wenn die Änderungen wirklich kommen, hast du da Zweifel? Oder, also ich meine, also Solarpaket 1 ist ja irgendwie gut definiert. Also ziemlich klar definiert. Gut will ich gar nicht merken. Aber.
Die, sagen wir mal so, über die 10 Jahre habe ich eine gewisse Skepsis angewohnt. Und ich glaube immer erst, wenn die Tinte trocken ist, verabschiedet ist. Aber ich gebe dir recht, wir sind in den ganzen Verbände-Konsultationen drin. Alle arbeiten eigentlich in eine Richtung und es ist relativ klar definiert. Also ich habe keine Zweifel im Prinzip, dass es kommt, aber es muss halt auch noch kommen und dann kommt es wahrscheinlich sehr kurzfristig vor Weihnachten. Da muss man mal wieder genau verstehen, was drinsteht. Also es bestimmt dann immer so ein bisschen die Zeiträume.
Abstimmungsprozesse in der Demokratie. Aushandlungen auch noch.
Ja, ist auch gut. Also ich beschwere mich da nicht. Momentan läuft das in die richtige Richtung und ich glaube, die Industrie ist gut beraten, jetzt einfach die Dynamik auf der Regulierungsseite und der Politikseite so gut wie möglich zu unterstützen mit eigenen Vorschlägen, wie es geht.
Ja, auch so Variabilisierung von Netznutzungsentgelten und
genau.
So ist ja auch ein Thema, das irgendwie gerade jetzt so bei Industrie längst überfällig ist, wie ich finde.
Genau.
Geht in die richtige Richtung. Cool. Also würdest du sagen, auch eure Marken ihr seid für diese ganzen Änderungen zukunftsoptimiert im Sinne von gut vorbereitet und also sowohl Luminasa als SaaS oder als Energieversorger, also Service, als auch Luax kann mit den ganzen Veränderungen gut umgehen.
Ja, ehrlich gesagt sind es viele Veränderungen, die wir uns eigentlich schon vor 10 Jahren gewünscht hätten. Ja, ich habe es dir, glaube ich, erzählt. Also man mag das heute gar nicht glauben. Die erste Energy World, die wir besucht hatten, da waren wir noch im alten Job in 2012, sind auf diese Messe gekommen. Also wahnsinnig trüge Messe, Energy World 2012. Also ich dachte, oh Gott. Die ganze Messehalle voller Smart Meter.
Ja.
Als Industrieaußenstehender dachte man, what the heck? Ja, das sind Zähler, der irgendwie Daten ins Internet schickt.
Ja.
Und alle waren der Meinung, es geht jetzt los, ja. 2012, ja. Und jetzt, 12 Jahre später geht's jetzt wirklich los, aber mit echt reichlich Kinderkrankheiten.
Ja. Genau, die E-World, ja, der große Branchentreff im Februar.
Ja, also insofern bin ich ja manchmal jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger als andere, ja.
Genau, gibt's sonst irgendwelche regulativen Themen, Änderungen, die du erwartest oder wo du glaubst, die sind relevant für die Branche, die jetzt so in den nächsten Monaten kommen?
Ja, du hast ein Thema angesprochen, also diese ganze Dynamisierung der Netzentgelte. Mhm. Ja, was steckt dahinter? Momentan ist ja nur der Strompreis variabel an der Strombörse. Fakt ist aber, der macht irgendwie vielleicht 20% der Stromkosten aus, Netzentgelte 25 bis 30, je nachdem. Mhm. Die sind statisch, Abgaben sind auch statisch. Und warum soll man für den Transport von Strom, wenn das Netz unter hoher Last ist, nicht auch wie mit Preissignalen dem entgegenwirken? was dann Leute motivieren würde, zum Beispiel das Elektroauto später zu laden oder früher. Ja. Ja. Ähnlich bei der Erzeugung. Und daran wird gearbeitet. Ja. Wir haben ja dieses Jahr mit der Novelle des Paragraph 14, was im Prinzip Wärmepumpenbesitzern und Elektroautobesitzern zum einen den Anschluss garantiert, dass sie ins Netz angeschlossen werden, aber ihnen mehr oder weniger pauschal dann 140 Euro im Jahr an Netzentgelten spart. Ja. Ja, einfach heute schon. Das ist natürlich ein relativ dummer Mechanismus. Mhm. Oder maximal dumm, wenn man ehrlich ist. Also hat nicht dynamisch. Und genau, daran wird ja gearbeitet, dass man das jetzt auch an den tatsächlichen Zustand des Netzes, wie ausgelastet ist das und macht, das halte ich mir auch für extrem wichtig. Ja.
Und das ist ja auch was eigentlich das ist ja auf Verteilnetzebene dann und damit ein lokales Signal. Ne? Wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Netzentgelte, je nachdem, in welchem Netz du hängst. Keine Ahnung, erneuerbaren Ausbau erfordert Netzausbau und dann gibt's halt sozusagen, in manchen Verteilnetzen müssen halt mehr Investitionen umgelegt werden. Deswegen gibt's auch schon Preisdifferenzen zwischen, keine Ahnung, wenn du jetzt hier in Brandenburg irgendwo versus irgendwo in Bayern oder wie auch immer, Verteilnetz hast. Aber damit hat man ja schon so ein bisschen so eine Lokalisierung der Preissignale. Dann gibt's noch die größere darüber liegende Diskussion, ist halt so Geburtszonensplit. Mhm. Und hast du da irgendeinen Take drauf? Ist das was euch beschäftigt?
Oder? Das ist eine spannende Diskussion, aber ich kenne auch die Für und Widers.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine abschließende Position. Also ich verstehe beide Seiten, dass sie natürlich schon, wenn ich jetzt hier, gucken wir hier in Brandenburg, viel Wind habe, momentan zahlen die höchsten Netzentgelte und bestellen den meisten Strom bereit. Und eigentlich macht es Sinn, schon dann auch eine Geburtszone zu haben, dass sie auch von den niedrigen Preisen profitieren. Ja, dann auch bestimmte Industrie dort ansiedelt, verstehe ich. Verstehe aber auch das Liquiditätsargument auf der Börse und Einheitlichkeit. Und also das übersteigt, glaube ich, unseren Aspekt und das volkswirtschaftlich endgültig zu bewerten.
Ja, ja. Ich guck da mal auf die Lions und auf die Christoph Maurers.
Ja, die natürlich auch, ja, die haben da auch gute Argumente, aber die Gegenargumente, finde ich, sind auch nicht ganz anzuweisen. Gibt noch einen Punkt, der jetzt angedacht ist, ja, wenn das Energiestromnetz der Design der Zukunft anguckt, stehen ja jetzt so Sachen drin, dass wir tatsächlich einen Auslauf der Förderung haben werden, wahrscheinlich wie wir es so kennen, ja, spätestens mit dem Ende der Kohleverstromung. De facto ist jetzt das jetzige Förderregime auch nur bis 2026 von der EU genehmigt.
Aber Kohleverstromung haben wir ja bis 35.
Ja, ja, genau. Aber tatsächlich muss sich Ende 2026 was ändern oder neu beantragt werden. Und da geistern ja jetzt so Schlagzeilen rum wie Ende der Förderung. Und das sind natürlich wichtige Themen. Und je besser aus unserer Sicht die Erneuerbaren in den Markt integriert sind, weil Solar ist ja... Und Winde sind so billig, Speicher werden so billig, dass man wirklich aktiv, möglichst ohne Förderung darum Geld verdienen kann. Das ist für uns eigentlich ein Riesenansporn.
Ja. Ja. Also du siehst, das ist auch gerechtfertigt irgendwie nach irgendwie, man kam erstes EEG 2001, glaube ich, beschlossen 2004 irgendwie aktiv oder so.
Ja, ja.
Oder, ich weiß nicht genau, irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall gute 20 Jahre gab es jetzt Förderung und damit ist ja viel angestoßen worden. Jetzt kommen wir in Fahrwasser, wo die sich auch ganz gut alleine behaupten können. Gerade wenn es keine Kohle mehr gibt, also was ist denn dann, gibt es denn noch Gas und...
Genau. Und ich meine, was man ja immer wieder feststellt, je unabhängiger man von der Politik ist und auf rein wirtschaftlichen Maßnahmen macht, umso besser. Ja,
ja, genau.
Ja, wenn sie es wirklich rechnet, dann gut.
Cool. Genau, ich habe mir noch hier zwei Stichpunkte markiert. Das ist einmal die Smart Meter Initiative. Wir haben Energiefrühstück, hast du ja vielleicht mitbekommen, haben jetzt wie so eine Tour draus gemacht. Wir machen jetzt drei sogar, also eins in Berlin. Ich glaube, nichts Falsches sagen jetzt, aber 12. oder 13. ist einer von den beiden. Dann haben wir eins in Leipzig und eins in München mit Octopus zusammen. Die waren ja auch schon mal im Podcast, da seid ihr irgendwie auch ihr seid bekannt auf jeden Fall, soweit ich...
Ja, es gibt eine Pressemitteilung, wir arbeiten auch zusammen.
Ja, genau. genau, und die sind ja auch Teil von der Smart Meter Initiative. Seid ihr da, hängt ihr da auch irgendwie...
Ja, wir sind auch Mitglied. Mhm. Kann ich wieder die Brücke schlagen zu vorher. Wir kooperieren ja mit den mindestens zwei der wettbewerblichen Messstellenbetreiber, Solandio und Blue Metering habe ich genannt. Mhm. Um das aber wirklich in die Masse zu bringen, brauchen wir schon die Unterstützung der grundzuständigen Messstellenbetreiber. Es sind ja ungefähr 800 in Deutschland. Die Smart Meter Initiative hat sich halt zum Ziel gesetzt, mit denen jetzt die Prozesse abzustimmen, damit wir die Dinger wirklich ins Feld kriegen. Mhm. Das finden wir eine super Sache. Wurde ja von, Octopus Rabot und ich weiß es gar nicht mehr genau,
wer die. Ostrom
auch noch.
Genau, ja. Robert war noch nicht im Podcast, Alana war im Podcast, deswegen kann ich das.
Bin ich vorsichtig, möchte ich einen vergessen, aber die haben es angestoßen. Wir haben dann uns das angeguckt und gesehen, das ist sinnvoll, arbeiten jetzt auch aktiv damit. Ja.
Cool. Und das ganze Thema Energy Hub Alliance, ist das, spielt das da auch mit rein?
Ja, das ist ein bisschen die andere Baustelle. Den Zähler brauche ich ja schlicht und ergreifend und den gibt gar nichts. Kann ich nichts abrechnen, darf es nicht. Angenommen, der Zähler ist da, habe ich ja immer noch die Herausforderung, ich habe irgendwie einen Strommarkt, da gibt es Preissignale, das muss ich in das Haus bringen und optimal umsetzen. Ja, und das heißt, ich muss ein Elektroauto steuern, muss eine Wärmepumpe steuern, muss die PV-Anlage steuern, Batteriespeicher und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Kommen häufig von unterschiedlichen Herstellern. Herrscht ein babylonisches Sprachgewirr davor. wenn ich jetzt wirklich alle angehen will und nicht so ein geschlossenes Ökosystem habe, wie es ja auch manche im Markt haben. Und die Energy Hub Alliance ist ein Versuch, mit diesen Herstellern zusammenzuarbeiten und sie auf eine Sprache einfach zu einigen, damit praktisch alle jetzt auf dynamische Preissignale auch reagieren können. Mhm.
Also das ist also sozusagen auch, spielt da auch wieder bei Luox mit rein in diese Technologieunabhängigkeit, oder? Also
das, genau, spielt bei Luox in die Technologieunabhängigkeit rein, aber auch unsere B2B-Kunden, also unsere White-Label-Kunden würden davon profitieren. Und es ist halt eine Industrie-Alliance, ja, die jetzt auch international dann aufgestellt ist. Und steht allerdings auch noch recht am Anfang, ne? Wurde jetzt im Sommer gegründet.
Ja, okay. Und ohne sowas, also ich meine, wie macht ihr das eigentlich? Also wie werden Schnittstellen, APIs zu den ganzen Herstellern von PV, Heimspeichern, Wallboxen, Wärmepumpe und so weiter, wie wird das gewährleistet? Wie kriegt ihr Datenzugriff? Oder zu sagen, habt ihr irgendeine Art zu incentivieren von eurer Seite aus, dass ihr gut auf die Schnittstellen zugreifen könnt? Oder ist ohne so eine Alliance, ist wahrscheinlich auch schwierig, ne? Da irgendwie vom Markt, von der Marktmacht oder von der Verhandlungs.
Wir intensivieren das, also E3DC zum Beispiel gibt uns ja die Möglichkeit, über ihr Energiemanagement dann zu steuern. Letztendlich, wenn sie Kunden umbringen, kriegen sie eine Provision, wie bei anderen auch üblich, würden auch bereit sein, für bestimmte API-Nutzung Geld zu zahlen. Momentan ist aber, glaube ich, für alle eigentlich noch die größte Herausforderung, den größten Kundennutzen eigentlich erstmal zu schaffen. Und auch wenn ich Hardware verkaufe und sage, das spricht nicht mit der restlichen Welt, ist einfach ein Argument gegen meine Hardware. Mhm. Ich glaube, an der Schwelle stehen wir. Ob dann APIs nochmal Geld kosten oder nicht, das wird immer wieder diskutiert. Bisher sehen wir das nicht. Spannend ist aber, dass zum Beispiel auch Tesla seine Politik dieses Jahr geändert hat und da jetzt ihr API klarer veröffentlicht. Ja, man sieht, der Markt bewegt sich, also man will den öffnen.
Verstanden. Und sag mal, also vorher wart ihr ja einfach sozusagen im Hintergrund sowieso Teil von so der Infrastruktur, die Energiewirtschaft möglich gemacht hat, viele Energieversorger befähigt hat. Zum Beispiel Also mit 1,5 arbeitet ihr, glaube ich, auch zusammen, oder?
Im ja, genau, 1,5 arbeiten wir auch zusammen.
Genau, und jetzt frage ich mich sozusagen so von der Strategie, von der Ausrichtung. Ihr seid jetzt ja irgendwie auch Konkurrenz sozusagen im B2C mit deren Offering, Heartbeat AI und so weiter. Aber ihr seid gleichzeitig weiterhin Partner im B2B. Gibt's da, wird, also wie funktioniert sozusagen die Zusammenarbeit, wenn man beides ist?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die wir uns natürlich auch stellen, immer wieder. Die Frage auch nach den berühmten Channel-Konflikten im Management-Speak. Wir haben festgestellt, A, ist der Markt so groß und was 1,5 draußen anbietet, ist ein ganz anderes Produkt als wir. Also wir sehen eigentlich diese Konkurrenzsituation nicht. Und wir sehen es eigentlich momentan eher, dass sich es gegenseitig befruchtet, weil wir bestimmte Erfahrungen sammeln mit dem, was wir machen, das natürlich in die Tech-Plattform einfließen lassen und dann auch Kunden, die unsere Tech-Plattform, wie wir auch eine Octopus oder auch eine Zenec gehört dazu, nicht nur 1,5 da zu nennen, einfließen zu lassen.
Ja.
Die wissen alle, dass wir das machen, finden das auch okay und wir gehen auch offen damit um.
Ja. Okay.
Also Stand heute sehen wir eigentlich, hatten wir noch nie einen echten Konflikt, wir sehen eher die Befruchtung. Mal gucken, wie sie es entwickelt.
Cool. Ja, gut. Die allumfassende Frage, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es noch irgendwas, was du den Energiezone-Hörerinnen mitgeben möchtest, sie auf irgendwas aufmerksam machen möchtest? Wo findet man euch? Wo findet man, also eure Website natürlich, Luminasa?
Luminasa.de. Ja, gibt auch luminasa.com, geht auch.
Und die ganzen anderen Channel bespielt ihr die auch jetzt so, keine Ahnung, Instagram?
Ja, Instagram oder bespielen wir auch, aber dann halt immer unter Luox Energy, der Energie.
Genau,
Luox. Der Energie-Endkundenmarke, da findet man uns auch. Luminasa ist jetzt klasse auf die B2B-Channels.
Ja, genau, klar. Genau, sorry, ja. Richtig.
Positioniert, ja, aber haben auch ein Facebook. Wir machen relativ viele Webinare auch. Wir haben auch einen YouTube-Channel, wo es auch Informationen gibt, was eigentlich direkt vermarkten, wie funktioniert das, was brauche ich.
Oh, den müssen wir auch verlinken, der kommt auch in die Shownotes.
Also da findet man uns und also generell, obwohl wir das jetzt seit 10 Jahren machen, haben wir das Gefühl, eigentlich geht's jetzt richtig los.
Cool.
Jetzt kommt die Smart Meter, jetzt kommt die Flexibilität. Jetzt fängt's an, richtig Spaß zu machen.
Ja. Ja, das hat Alex gesagt. Also Alex Graf, der Co-Host hier von Energiezone. Er fühlt sich manchmal so, gerade das hat er, glaube ich, beim Energiefrühstück in Hamburg gesagt, er fühlt sich manchmal so, also da entsteht gerade so viel Neues, irgendwie so viel neue Geschäftsmodelle, neue Positionierungen, Partnerschaften und so weiter. So ein bisschen wie E-Commerce vor 10 oder 15 Jahren. Ja. Und das ging ja ganz gut ab. Also irgendwie, ich finde es auch super spannend, diese Branche begleiten zu können jetzt in dieser Phase. Ja. Christian, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, wir machen irgendwann eine Folge.
Gern mal wieder.
Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Und ansonsten sehen wir uns, glaube ich, auf der einen oder anderen Konferenz jetzt auch.
Auf jeden Fall. Freue mich.
Danke dir.
Danke.
Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss.
So, das war's auch schon wieder. Die 61. Folge von Energiezone. Wow. Wie bereits im Intro gesagt, für mich persönlich bist du eine der allerspannendsten Folgen, weil Christian sich technisch einfach so gut auskennt mit vielen Dingen und das ist inhaltlich auch einfach sehr relevant für das, was wir bei ONU machen, um industrielle Großverbraucher zu befähigen, die Chancen der Energiewende wirklich zu nutzen. Falls euch die besprochenen Themen, die behandelten Thematiken auch interessieren, dann schaut doch gerne mal auf den Webseiten vorbei oder den LinkedIn-Kanälen von Luminasa, Luox. Die Luox hat, glaube ich, auch Instagram, weil die sich ja an sozusagen privat wenden. Und auch bei uns, also onu.energy oder energiezone.org. Egal, ob ihr Gewerbekunde seid oder eine Lösung für zu Hause braucht, könnt ihr immer up to date bleiben. So, ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder in der Energiezone. Denn wir arbeiten jetzt unseren Backlog ab. Bis Ende des Jahres kommen die Folgen mit einer erhöhten Taktung. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Am Wochenende dann den nächsten Monthly. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören.